Ja, ich merke eine gewisse Anspannung, nicht nur bei mir. Es ist spannend, denn heute geht es um die wohl spannendste, die wohl umstrittenste der Gaben des Heiligen Geistes. Und ich erinnere mich noch aus meiner Kindheit, da gab es schon Diskussionen um dieses Thema und teilweise ging es richtig heftig zur Sache. Bis heute ist dieser Grund, wieso manche Christen und Gemeinden mit anderen Christen und Gemeinden nichts zu tun haben wollen oder sogar voreinander warnen. Wir reden, wie gesagt, von der Gabe der Zungenrede oder Sprachenrede, Fachwort Glossolalie. Ich benutze eher die deutschen Worte und da so ein bisschen springend, um euch wachzuhalten, aber vielleicht ist das bei dem Thema auch nicht so schwierig. Das Reden in einer Sprache, die man selbst nicht versteht, ist das. Ja, krasser noch, 1. Korinther 14, Vers 2, wer in unbekannten Sprachen redet, spricht nicht zu den Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Du sprichst etwas und keiner versteht's. Ja, was soll das denn? Hä? Kann man verstehen, dass es da unterschiedliche Sichtweisen zu gibt, oder? Und es sind teilweise Theologen und Kollegen, die ich sehr schätze, die auf der einen oder anderen Seite zu einem Extrem neigen, wo ich persönlich Bauchschmerzen kriege. Aber wie gesagt, es sind Leute, die ich sehr schätze, von denen ich sehr, sehr viel liebe, von denen ich sehr, sehr viel lerne und die auch auf der Grundlage des Wortes Gottes stehen. Deswegen will ich auch mit einem hoffentlich gesunden Maß an Demut daran gehen. Und glaube, auch das können wir daraus lernen, dass man in manchen Dingen auch unterschiedliche Sichtweisen haben kann und sich trotzdem liebevoll, geschwisterlich begegnen kann. Und ja, die einen, wo ich wie gesagt eine ganze Reihe an Kollegen aufzählen könnte, die ich sehr schätze, die vertreten die Meinung, dass es heute gar keine Zungenrede mehr gibt. Und jetzt nur zu sagen, ja, ich habe aber die Gabe Edge, wäre mir auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Genauso gibt es auf der anderen Seite starke Christen, die meinen, eigentlich sollte jeder Christ diese Gabe haben. Bekomme ich auch Bauchschmerzen bei mit meinem Bibelverständnis? Aber schauen wir mal. Wie gesagt, auf beiden Seiten Leuten, die ich gut verstehe und oder gut schätze in vielen anderen Punkten. Deswegen hoffentlich Umgang, Demut. Und in der Vergangenheit sind Gemeinden über dieser Frage zerbrochen, auseinandergebrochen. Und ich meine, das muss ich nicht wiederholen. Wenn andere Christen Gottes Wort ernst nehmen und doch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen als wir, dann wollen wir uns nicht über sie überheben. Auch in der Art und Weise, wie wir über sie reden. Und wenn am Ende dieser Predigt unterschiedliche Auffassungen unter uns sind, können wir trotzdem weiter fröhlich Gemeinde bauen. Und wenn Leute so eine ganz andere Sicht haben, auf Grundlage des Wortes Gottes, dann will ich ihnen ernsthaft zuhören, auch mit der Bereitschaft, mich korrigieren zu lassen, wo ich vielleicht noch nicht ganz richtig liege. Und wie Paulus lehrt, in Liebe und Rücksicht miteinander umgehen. Wie das aussehen kann, habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht, aber das können wir auch gemeinsam entwickeln. Aber erstmal schauen wir, was die Bibel genauer noch sagt zur Zungenrede und nach dieser Vorrede. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen, die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. Das mit den Flammen ist leider einmalig gewesen. Finde ich echt schade, denn falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich liebe Feuer. Aber viel entscheidender als das war das, was gehört wurde, was gesagt wurde, das Reden. Sie redeten in fremden Sprachen, die sie gar nicht gelernt hatten. Vers 5. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das hier nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, wir stammen aus Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Kyrene und Libyen, ja sogar aus Rom und sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an, aber auch Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Wer möchte da nicht dabei gewesen sein? Also hier bewirkt der Geist Gottes, dass Gläubige in Sprachen reden, die sie selbst nicht gelernt haben, aber die in anderen Orten gesprochen werden. Und letztlich kommen dadurch Leute zum persönlichen Glauben an Jesus Christus. Das ist doch das Allerwertvollste, oder? Dafür sind ja auch die Gaben da. Und ehrlich gesagt, als wir in Kambodscha waren und die Sprache lernen mussten, ich habe oft um diese Gabe gebetet. Ja, wird nicht immer, der Geist gibt, weht, wo er will oder teilt die Gaben aus, wie er will. In Apostelgeschichte 10 lesen wir, dass der Heilige Geist auf gläubig gewordene Heiden gefallen ist und den Judenchristen, denen hat das erstmal gar nicht gefallen. Wieso denn die? Wir sind doch das auserwählte Volk. Und woran erkennen Sie, dass die Heidenchristen auch die Gabe des Heiligen Geistes hatten, den Heiligen Geist überhaupt hatten? Da heißt es in Vers 46, denn sie hörten, wie die Versammelten in fremden Sprachen redeten und Gott priesen. Also wieder diese fremden Sprachen, Sprachenrede, Zungenrede, wie ihr wollt. Hieraus schließen jetzt manche, dass jeder in Sprachen reden kann, der den Heiligen Geist hat. Jedenfalls war klar, weil sie in unbekannten Sprachen reden, haben sie den Heiligen Geist. Ob das aber umgekehrt auch heißt, jeder, der den Heiligen Geist hat, der hat die Sprachenrede, das müssen wir mit anderen Bibelstellen mal noch abgleichen. So klar ist es hier aus meiner Sicht nicht. Und wir sollten dazu mal in den Korintherbrief schauen, denn den ersten, da stehen die allermeisten Sachen über die Zungenrede oder Sprachenrede drin. Und in Kapitel 12 heißt es, Vers 28, und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Das ist jetzt mal die wörtlichere Elberfelder Übersetzung, bisschen schwierig, aber eben sehr präzise. Interessant finde ich hier Arten von Sprachen. Luther übersetzt mancherlei Zungenrede, verschiedenerlei Zungenrede. Also wenn es verschiedene Arten von Zungenrede geben sollte, brauchen wir nicht überrascht sein. Also dass es nicht immer genauso aussieht wie in Pfingsten. Weiter Vers 29. Sind etwa alle Apostel oder Propheten oder Lehrer? Haben etwa alle die Fähigkeit, Wunder zu tun? Oder haben alle die Gabe zu heilen? Können alle in unbekannten Sprachen reden? Oder können alle diese Sprachen deuten? Ich habe es hier wieder in Elberfelder. Also nochmal, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen? Das hatten wir. Reden alle in Sprachen, legen alle aus? Eifert aber um die größeren Gaben. Also diese rhetorische Frage, die impliziert, die zeigt indirekt, nein, es haben nicht alle. Wir auch, das Bild vom Körper, vom Leib, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, was da im Zusammenhang ist. Jeder hat eine andere Gabe. Der eine ist das Auge, der andere das Ohr. Die meisten Ohren können nicht sehen. Also es ist unterschiedlich. Aber auch wenn es verschiedene Gaben gibt, keiner hat alle, aber wir dürfen uns darum bemühen. Wir dürfen danach streben, auch nach einer konkreten bestimmten Gabe. Und dann schließt Paulus das Kapitel, jetzt will ich euch einen Weg zeigen, der weit über alles hinausführt. Noch etwas Größeres, noch etwas Besseres. Und dann kommt das berühmte Kapitel 13, das Hohelied der Liebe, was ich denke, so ziemlich jeder Bibelleser liebt und auch viele Nicht-Bibelleser, wo Paulus dann erklärt, alle Gaben sind nichts, wenn ich die Liebe nicht habe. Ich könnte alle Gaben haben, aber ohne Liebe für die Katze. Da können wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich möchte, dass wir das im Hinterkopf haben, dass das so eine Grundlage ist. Die Liebe ist Grundlage, das Wichtigste. Und was kommt nach Kapitel 13? Kapitel 14, da sind noch Leute da. Das Kapitel, wo es hauptsächlich um Zungenrede geht. Und die Korinther, die liebten ja das Spektakuläre. Und auch sonst lief nicht alles, vorsichtig gesagt, ganz optimal. Nicht ganz optimal. Okay, Vers 1. Bleibt aber unbeirrt auf dem Weg der Liebe. Strebt nach den Gaben, die der Heilige Geist schenkt, vor allem aber danach, prophetisch zu reden. Wir sehen, Paulus knüpft an das Kapitel 13 an. Die Liebe ist die Basis. Das heißt aber nicht, dass die Gaben unter den Tisch fallen, so nach dem Motto, Hauptsache Liebe, die Gaben sind egal. Nein, sondern die Gaben sind wichtig, sie sind auch wichtig, das betont Paulus hier. Und jetzt beginnt Paulus einen Vergleich zwischen Sprachenrede und Prophetie. Deswegen hoffe ich, ist es okay für euch, wenn wir gleichzeitig noch nebenbei ein bisschen über die Prophetie lernen. In dem Vergleich, könnt ihr damit leben? Okay, danke. Und so schauen wir mal weiter, Vers 2. Wer in unbekannten Sprachen redet, spricht nicht zu den Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Was er unter dem Einfluss des Geistes sagt, bleibt vielmehr ein Geheimnis. Wer dagegen als Prophet redet, spricht zu den Menschen. Er baut die Gemeinde auf, er ermutigt die Menschen und tröstet sie. Wer in unbekannten Sprachen redet, baut damit nur sich selbst auf. Wer aber als Prophet redet, baut die Gemeinde auf. Lasst mich mal versuchen, euch das ein bisschen bildlich darzustellen. Abstrakte Kunst ist nicht mein Vorteil, Kunst ist meine Begabung, aber egal. Sagen wir, das hier ist Christ 1 und das hier ist Christ 2. Und Christen gehören in die Gemeinde, deshalb kleine Gemeinde, aber Action. Das ist die Gemeinde. Gut. Und in der Gemeinde, ich meine, ohne Gott ist es nichts. Und Gott stellt mal gerne als Dreieck dar, die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und jetzt gibt Gott jedem Christen mindestens eine Gabe. Hier, Christ 1 kriegt die Gabe der Zungenrede von Gott. Ja, müssen wir nicht einmalen. Und Christ 2 kriegt auch eine Gabe. Der kriegt die Gabe der Prophetie. Und wenn Gott uns eine Gabe gibt, das ist natürlich richtig cool, das feiern wir. Yes. Also der Christ 1 Gabe der Zungenrede, Christ 2 hat die Gabe der Prophetie. Und jetzt sehen wir in Vers 2, Christ 1 gebraucht seine Gabe. Er redet in Zungen und redet zu Gott und wenn unbekannten Sprachen redet, spricht nicht zu den Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Okay. Er redet zu Gott und was ist mit den Menschen hier? Die wundert's, genau. Die wissen nicht so recht, was eigentlich Sache ist. Die Gemeinde hat mal gar nichts davon. Jetzt sehen wir in Vers 2, der Christ 2 redet prophetisch. Okay, seine Geschwister, die kriegen was mit. Bei dem einen schlägt es ein wie ein Blitz. Der andere wird ermutigt und beim dritten kommt neue Hoffnung. So sieht Hoffnung aus, nur dass ihr es wisst. Okay. Das ist abstrakte Kunst, Leute. Gut. Da wird es wieder hell in einem dunklen Herzen. Da kommt Freude auf, da wird eine Korrektur weitergegeben. Und ja, man merkt, du wirst erbaut, ermutigt, ermahnt, überführt, getröstet. Das sind so die Punkte durch die Prophetie. Und was ist jetzt mit Christ 1 in Vers 4? Ja, der erbaut sich selbst. Und die Kritiker dieser Gabe sagen, hey, der Paulus sagt, die Gaben sind dafür da, die Gemeinde zu ermutigen. Der erbaut nur sich selbst. Also ist diese Gabe nicht gut. Lassen wir die besser. Er erbaut nur sich selbst. Was meint ihr? Bringt diese Gabe der Gemeinde nichts? Okay, erstmal muss ich sagen, das nur hier in unserer Basisbibel, das steht im Griechischen nicht drin. Deshalb auch in den meisten deutschen Übersetzungen ist es nicht drin. Aber Paulus macht schon einen Kontrast deutlich. Das wird auf jeden Fall klar. Die Zungenrede erbaut den Redner, prophetische Rede erbaut die Gemeinde. So. Bringt jetzt Zungenrede der Gemeinde nichts? Mich hat das erstmal verunsichert. Wie gesagt, auch von Kollegen zu hören, von Leuten, die mehr Erfahrung haben, mehr was auch immer, die gut mit Jesus unterwegs sind, mich hat das erstmal verunsichert. Wie gehe ich damit um, obwohl ich selber diese Gabe habe? Aber dann habe ich verstanden. Klar, er baut diese Gabe, nicht erstmal die Gemeinde. Aber sie erbaut den Redner selber und der ist auch Teil der Gemeinde. Und wenn ich erbaut bin, kann ich auch die Gemeinde besser erbauen. Vielleicht nicht mit der Zungenrede, aber mit anderem, was Gott mir auch noch an Möglichkeiten gibt. Klammer auf, wer nicht die Gabe hat, der findet das zum Teil sogar störend, wenn neben ihm jemand in Zungen redet. So, will der jetzt irgendwie tun, als hätte der mehr Heiligen Geist als ich? Sind wir also rücksichtsvoll. Christ 2 redet also prophetisch und alle werden erbaut hier, aber auch er selbst wird dadurch erbaut. Und was haben wir noch? Vielleicht ist auch eine Ermahnung mit dabei, die ihm hilft oder er kriegt neue Hoffnung. Ihr erinnert euch, so sieht Hoffnung aus. Und Paulus gewichtet die Gaben ganz einfach nach der Nützlichkeit. Denn je mehr davon die Gemeinde hat, desto besser, desto fruchtbarer ist die Gabe für die Gemeinde. Und deshalb hat er schon in Vers 1 gesagt, die prophetische Rede hat er besonders betont, jetzt nochmal Vers 5. Ich wünschte mir, dass ihr alle in unbekannten Sprachen reden könntet. Noch lieber wäre es mir, wenn ihr als Propheten reden könntet. Wer als Prophet redet, ist bedeutender als derjenige, der in unbekannten Sprachen redet. Es sei denn, er deutet seine Rede auch. Das hilft dann, mit die ganze Gemeinde aufzubauen. Ich wünschte mir, dass ihr alle. Die Kritiker der Gabe erinnert das jetzt an 1. Korinther 7, Vers 7, wo Paulus denselben Ausdruck nimmt. Ich wünschte mir, ihr alle würdet so sein wie ich, unverheiratet. Und dann sagen sie, ja warte mal, wenn jetzt alle unverheiratet, wenn alle Single wären, hätten wir bald ein Nachwuchsproblem. Also ist das ein Wunsch der Unmöglichkeit, das ist eigentlich eine Negativaussage, deswegen müssen wir diese Gabe der Zungenrede auch in die Tonne kloppen. Okay, daraus zu schließen, keiner hätte diese Gabe oder die wäre nicht anzuwenden, erscheint mir relativ gesucht. Aber dass es zumindest heißt, nicht jeder hat die Gabe, so wie nicht jeder die Gabe des Ledigseins hat, finde ich auch einleuchtend. Der Hauptpunkt in diesem Vers scheint mir allerdings was anderes zu sein, nämlich die Frage der Nützlichkeit. Die Frage, was der Wert für die Gemeinde ist, das ist der Punkt. Paulus erklärt, entscheidend ist, wie weit die Gemeinde dadurch gestärkt wird. Zungenrede ist super und wenn jeder von uns in Zungen sprechen könnte, wir wären alle ermutigt, alle erbaut. Aber leider gibt es keine Gabe, die alle haben. Also ist das prophetische Reden viel wertvoller, weil dadurch der Glaube von allen gleichzeitig weitergebracht wird, gefördert wird, gestärkt wird. Und jetzt kommt eine spannende Ergänzung. Wer als Prophet redet, ist bedeutender als derjenige, der in unbekannten Sprachen redet, es sei denn, er deutet seine Rede auch. Und wenn eine Deutung, eine Auslegung der Sprachenrede kommt, dann ist es ähnlich wie beim prophetischen Reden, denn dann hast du hier die Auslegung. Und dann machen wir mal daraus ein Ausrufezeichen. und die Leute werden ermutigt, kriegen neue Hoffnung. So sieht Hoffnung aus, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Oder ermahnt, korrigiert. Also alle haben wieder was davon. Das ist doch cool. Das hilft dann, dass die ganze Gemeinde aufgebaut wird. Mit Auslegung der Zungenrede ist es genauso wertvoll wie die prophetische Rede. Weiter, Vers 6. Was wäre, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch kommen würde und in unbekannten Sprachen rede? Was habt ihr davon, wenn ich euch nichts Verständliches vermittle? Das kann eine Vision sein oder eine Erkenntnis, eine prophetische Botschaft oder eine Lehre. So ist es ja auch bei den Musikinstrumenten, zum Beispiel bei einer Flöte oder Leier. Nur wenn sich die Töne unterscheiden, kann man die Melodie der Flöte oder Leier erkennen. Oder wenn die Trompete kein klares Signal gibt, wer rüstet sich dann zum Kampf? Genauso wirkt es, wenn ihr in unbekannten Sprachen redet, wenn ihr keine verständlichen Worte gebraucht. Wie soll man das Gesagte verstehen können? Ihr werdet in den Wind reden. Wir verstehen, ohne Auslegung ist die Zungenrede nicht sinnlos oder nicht vom Teufel. Sie dient nur nicht direkt der Gemeinde, sondern erstmal nur dem Sprecher. Vers 10. Niemand weiß, wie viele Sprachen es auf der Welt gibt, und kein Volk ist ohne Sprache. Wenn ich eine Sprache nicht verstehe, werde ich für den ein Fremder sein, der sie spricht. Und wer sie spricht, ist umgekehrt ein Fremder für mich. Das gilt auch für euch. Ihr strebt nach den Gaben des Heiligen Geistes, dann strebt nach Gaben, die die Gemeinde aufbauen. Davon könnt ihr nicht genug haben. Darum gilt, wer in unbekannten Sprachen redet, soll Gott um die Gabe bitten, seine Rede auch deuten zu können. Dieser Vers ist aus meiner Sicht zu wenig beachtet. Wir dürfen Gott gezielt um Gaben bitten. Und besonders um solche Gaben, die in unserer Situation der Gemeinde helfen. Frage: Welche Gaben dienen uns als Gemeinde? Was meint ihr? An welcher Stelle haben wir noch Bedarf? Und wenn ihr darauf jetzt spontan keine Antwort habt, dann macht euch gerne Notiz und nehmt das mit nach Hause. Denkt darüber nach und betet, um das dann ins Gebet zu nehmen. Welche Gaben brauchen wir noch, um hier in Steinheim besser dienen zu können? Besser gute Nachricht in diesen Ort reinzubringen. Und wer von uns die Gabe der Zungenrede hat, der sollte darum bitten, sie zu deuten oder auslegen zu können. Steht hier. Vers 14. Denn wenn ich in unbekannten Sprachen rede, dann betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bewirkt nichts. Wenn ich in Sprachen rede, ist mein Denken nicht aktiv. Das kommt bei mir häufig vor. Also das Letztere. Mein Verstand, der kann sich ausruhen. Ist das jetzt an sich irgendwie negativ? Sollte ich also das Reden in Sprachen, das Beten im Geist besser sein lassen? Nein. Vers 15. Was folgt daraus? Ich will mit dem Geist beten. Ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist singen. Ich will aber auch mit dem Verstand singen. Interessanter Vers, Leute. Wenn ich die Gabe habe, im Geist zu beten, in Sprachen zu beten, dann will ich das auch machen. Und ich muss sagen, ich habe die Gabe schon lange, aber ich habe sie einige Zeit ziemlich schleifen lassen. Wenig genutzt. Letzter Zeit habe ich sie wieder mehr zum Leben erweckt und das ist gut. Gott hat uns die Gaben nicht dafür gegeben, sie zu vergraben, sondern sie einzusetzen. Okay, ich bete also in Sprachen, ich bete im Geist, aber nicht nur. Ich bete auch normal. Ab und zu muss man auch mal den Verstand einsetzen. Paulus lässt nicht zu, das eine gegen das andere auszuspielen. Und er redet auch hier nicht nur vom Zungengebet, sondern schnallt euch an, auch vom Zungengesang. Ich rede nicht nur im Geist, ich bete nicht nur im Geist, sondern ich singe auch im Geist. Wir können genauso... Wo sind wir? Dankeschön. Ich danke Gott dafür, dass ich mehr als ihr alle in unbekannten Sprachen rede. Aber In der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit Sinn und Verstand sagen, denn so kann ich andere besser unterweisen als mit 10.000 Worten in unbekannten Sprachen. Paulus hat also selbst viel in Zungen geredet, viel in Sprachen gebetet. Er schätzt diese Gabe wert. Und scheinbar sieht er den besten Raum für diese Gabe im Alleingebet, im stillen Kämmerlein, für sich. Denn die Gemeinde will er lieber mit verständlichen Worten unterweisen, mit ihr reden. Vers 20. Brüder und Schwestern, seid doch nicht wie Kinder, wenn es ums Verstehen geht. Wenn es allerdings um die Bosheit geht, sollt ihr wie kleine Kinder sein. Also so kleine, dass sie noch nicht böse sind. Okay. Aber beim Verstehen sollt ihr euch als Erwachsen erweisen. Im Gesetz steht, in anderen Sprachen und durch fremde Lippen will ich zu diesem Volk reden, spricht der Herr. Aber auch dann werden sie nicht auf mich hören. Das Reden in unbekannten Sprachen ist also kein Zeichen für die, die zum Glauben gekommen sind. Es ist vielmehr ein Zeichen für die Ungläubigen. Paulus bezieht sich hier auf ein Gerichtswort aus dem Alten Testament, aus Jesaja 28, wo Gott durch fremde Sprachen zu seinem Volk redet, weil sie ihm nicht gehorcht haben. Das kann man als einen Hinweis darauf sehen, wenn Menschen Gott nicht gehorchen, dann verstehen sie ihn nicht. Sie verschließen sich vor ihm und deswegen werden sie auch es nicht verstehen. Weiter. Bei der prophetischen Rede ist es umgekehrt. Sie ist nicht für die Ungläubigen bestimmt, sondern für die, die zum Glauben gekommen sind. Und das erklärt er jetzt. Da kommt die Gemeinde zusammen und alle reden in unbekannten Sprachen. Wenn jetzt Unkundige oder Ungläubige hereinkommen, werden sie euch nicht für verrückt halten? Oder alle in der Gemeinde reden als Propheten. Wenn jetzt ein Ungläubiger oder Unkundiger dazukommt, fühlt er sich durch alle zur Rechenschaft gezogen. Er weiß sich von allen geprüft. Was in seinem Herzen verborgen ist, kommt ans Licht. Er wird sich niederwerfen, Gott anbeten und bekennen, Gott ist wirklich mitten unter euch. Wow. Das ist doch das Beste, was überhaupt passieren kann. Legt Paulus so viel Wert auf die Prophetie, auf die klare, verständliche. Legt Paulus so viel Wert auf die Prophetie, auf die klare, verständliche Rede, was Gott sagen will. Und sowohl Gläubige als auch Ungläubige haben dann was davon. Und offensichtlich ist es für Paulus auch ganz normal, dass im Gottesdienst Menschen sind, die noch keinen persönlichen Draht zu Gott haben. Und mich freut, dass auch bei uns fast immer Leute da sind, die wahrscheinlich noch nicht im persönlichen Glauben, in der persönlichen Beziehung zu Jesus Christus sind. Deshalb meine ich, hinterfragen uns auch diese Verse. Ist das, was wir hier machen, ist das verständlich? Oder ist das irgendwie abstrakt, verwirrt, verrückt für sie? Reden wir eine normale Sprache oder ein Lutherdeutsch, was nur die Insider verstehen? Oder auch die Liedtexte? Vielleicht brauchen wir manchmal eine Erklärung, bevor wir begeistert singen, ich bade im Blut des Lammes. Oder auch die englischen Liedtexte. Meistens haben wir deutsche Untertitel drüber, dass es für diejenigen, die kein Englisch gelernt haben, nicht eine unnötige Hürde darstellt. Okay, also das zu erklären, da brauchen wir dann keine Gabe der Auslegung. Den englischen Text, das kriegen manche hin, oder auch diese biblischen Begriffe zu erklären, das können wir mit klarem Verstand Menschen erklären. Und so helfen wir Gästen, die noch nicht so einen tiefen Zugang zur Bibel haben, eben sich nicht ausgeschlossen zu fühlen. Mehr zu verstehen, dann auch leicht ihr Herz zu öffnen für die gute Nachricht von Jesus. Und das hilft auch unseren Kindern. Ich muss mich da selbst in der eigenen Nase fassen und ihr dürft mir das auch gerne sagen, wenn ich irgendwie kanaanäisch spreche. Wolfram, hier den Ausdruck kannst du dir abgewöhnen oder so. Weiß nicht, ob es hilft. Versucht's ruhig. Vers 26. Was folgt nun daraus, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, kann jeder etwas beitragen. Einen Psalm, eine Lehre, eine Vision, eine Rede in unbekannten Sprachen oder eine Deutung dazu. Alles soll dazu dienen, die Gemeinde aufzubauen. Wenn es Reden in unbekannten Sprachen gibt, dann sollen es jeweils 2 oder höchstens 3 sein. Einer soll nach dem anderen reden und jemand soll die Rede deuten. Wenn aber niemand die Rede deuten kann, soll der betreffende Redner in der Gemeindeversammlung schweigen. Er soll dann reden, wenn er allein ist und nur Gott es hört. Gottesdienste dürfen gern bunt und vielfältig sein. Das ist doch cool. Unterschiedliche Leute können sich mit ihren unterschiedlichen Gaben einbringen und viel davon erleben wir schon und ich feiere das. Aber es soll auch eine gewisse Ordnung haben und muss vor allem für den Gottesdienstbesucher Sinn ergeben. Und Zungenreden ohne Auslegung macht an dieser Stelle keinen Sinn. Aber dafür gibt es einen anderen Ort, da wo nur Gott dich hört. Und eine Prophetie allein zu Hause, die macht vielleicht wenig Sinn, wenn es keiner hört. Aber die Zungenrede schon. Die erbaut dich selbst. Eine Gabe, die dir selbst hilft und gut tut. Und so wird die Sprachenrede auch in verschiedenen Kategorien oder verschiedenen Arten einsortiert, wie wir schon am Anfang gesehen haben. Ich hatte erst von Pfingsten gelesen. Also das Reden in einer normalen Fremdsprache, die man nie gelernt hat, wäre so eine Art der mancherlei Zungenrede. Dann gibt es die Sprachenrede oder Zungenrede, die eine Botschaft für die Gemeinde hat. Die braucht dann die Auslegung. Und drittens gibt es die Zungenrede, die nur für dich persönlich, für deine persönliche Erbauung ist. Alle drei Formen gibt es heute noch. Von dem Reden in einer Fremdsprache, die man nicht gelernt hat, habe ich verschiedene Beispiele gehört. Können wir gerne nach dem Gottesdienst drüber reden. Ist richtig cool. Habe ich persönlich noch nicht erlebt. Das Zweite, diese Auslegung der Zungenrede. Ich war zum Beispiel längere Zeit in Israel, war ich in einer messianischen Gemeinde, also Juden, die auch an Jesus glauben. Und da ist auch einer, hatte den Eindruck, er soll eine Zungenrede bringen im Gottesdienst, kam nach vorne und hat angefangen. Und dann kam gleich ein guter Bekannter von mir, der Juventus, nach vorne und hat dazu eine Auslegung gebracht. Dann hat der Erste weitergemacht in Zungen, keiner hat es verstanden. Und Juventus hat wieder das ausgelegt, erklärt. Und so ging das 3 oder 4 Mal. Ich fand das echt überzeugend, beeindruckend und biblisch. Und das Dritte ist sicherlich mit Abstand das Häufigste. Ich glaube, ich könnte euch aus dem Stegreif 100 Leute nennen, die die Gabe der Zungenrede haben und regelmäßig für ihre persönliche Ermutigung nehmen. Wie gesagt, ich habe die Gabe auch und bin dankbar dafür. Und ich benutze sie aber nur für mich, weil ich noch nie den Eindruck hatte, Wolfram, jetzt stell dich nach vorne und mach eine Zungenrede für alle. Und wenn jemand diesen Impuls hat, dann darf er gerne auf einen der Ältesten zukommen und dann klären wir, ob es jemanden gibt mit der Gabe der Auslegung. Gut, und jetzt denken sich vielleicht manche, diese Gabe, die hätte ich gern. Was soll ich tun? Und manche Prediger machen das jetzt und erzählen dir einen genauen Ablauf, wie es aussieht, eine genaue Methode, so musst du es machen. So wollen wir das nicht machen, aber wir haben gesehen, wir dürfen Gott um Gaben bitten. 1. Korinther 14, 13. In Apostelgeschichte 19 sehen wir auch, dass Paulus Menschen die Hand auflegt und sie die Gabe der Zungenrede bekommen. Ich lese daraus 2 Dinge. Menschen, die eine Gabe haben, Paulus hat ja die Gabe, zu denen können wir hingehen und bitten, mit denen zusammen beten, dass wir diese Gabe auch kriegen. Gott entscheidet, wer welche Gabe kriegt, aber wir dürfen darum bitten. Und zweitens auch, dass es normal ist, dem anderen die Hand auf die Schulter legen beim Beten oder so. Aber kann man vorher sicherheitshalber fragen, ist es okay für dich? Gut. Alfred, du hast gesagt, du bist bereit, uns zu erzählen, wie du die Gabe bekommen hast und was es für dich bedeutet. Das fände ich schön, wenn du das an der Stelle mal tun würdest.
Ja, also es hat mich schon ein bisschen Überwindung gekostet, das zu machen. Aber nachdem du mich dann so liebevoll gefragt hattest, dachte ich, okay, vielleicht hilft es dem einen oder dem anderen. Die Gabe der Zungenrede, ich muss sagen, das hat Gott mir geschenkt. Und zwar diese spezielle, wo man sich selbst aufbaut. Ich hatte nie eine Gabe der Zungenrede, wo ich als Botschaft für andere hatte, aber für Selbstauferbauung. Und wie fing das an? Ich war jung im Glauben, gerade mal 2 Jahre im Glauben. Und mein Mentor, der mir auch geholfen hat, zum Glauben zu finden, der hat mich weiterhin begleitet und eines Tages hatte ich mit ihm ein Gespräch, nur wir beide in seinem Büro. Und da hat er mir erklärt, weißt du, Alfred, es gibt noch mehr. Es gibt etwas, was Gott uns schenken möchte. Das sind die Gaben des Geistes. Und eine von denen ist das Zungenreden. Und da hat er mir erklärt, was das so in sich hat und was Gott uns da schenken möchte. Ich muss gleich mal sagen, vorneweg, ich hatte vorher nie von sowas gehört. Ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Ich hatte auch nie was Negatives darüber gehört. Ich war völlig unvoreingenommen. Ich war aber sehr, sehr offen für das, was Gott schenken möchte. Und er erzählte mir das so und sagte dann, und weißt du, wenn du möchtest, dann bete ich jetzt mit dir zusammen zu Gott, dass er dir das schenkt. Und während er das noch ausgesprochen hatte, klingelt sein Telefon. Und da war ein Notfall. Und er musste weg und ich bleibe alleine in seinem Büro. Gerade vor dem nächsten Schritt zu beten um die Gabe des Geistes, die Zungenrede. Und dann war ich so allein und ich dachte, okay, dann betest du halt alleine. Und ich fange an und bete mit meiner Muttersprache und bete und irgendwie konnte ich nicht aufhören und ich betete weiter und es war irgendwie so eine Inbrunst, ein Verlangen, ein Sehnen. Herr Gott, wenn du das so verheißen hast, deinen Kindern, dann tu es doch jetzt, zeig es mir, bestätige es für mich. Und während ich so weiter betete, plötzlich ging mein Reden über in ein Reden, wo ich nicht kannte. Und ich sprach in einer Sprache, die ich vorher nie gebraucht hatte. Und ich redete in einer Sprache, die im Nachhinein sich als Zungenrede oder Sprachengebet für mich deutete. Und ich spürte gleichzeitig dabei, es tut mir gut. Und ich möchte noch sagen, ich habe diese Sprache immer wieder mal genutzt, nicht so großartig viel, aber immer wieder mal und immer wieder mal. Und vor allen Dingen muss ich sagen, ich habe gemerkt, wenn ich in Not war und wenn ich Sorgen hatte, wenn ich mir Gedanken machte über die Zukunft, dann kam der Impuls, bete in Sprachen. Und dann habe ich das getan und plötzlich wie eine Leichtigkeit kam jedes Mal in mich hinein, wie wenn eine Wolke der Bedrückung über mir sich öffnete, verschwand und ich irgendwie viel leichter mir empfand. Das war die Erfahrung, die ich sehr, sehr oft gemacht habe und daher vermisse ich diese Sprache auch nie, weil immer wieder kommen die Sorgen. Und dann denke ich, oh ja, jetzt kannst du wieder mal in Sprachen beten. Aber darüber hinaus merke ich auch, wenn ich das tue, dass ich wirklich, wie es in der Bibel heißt, aufgebaut werde. Ich fühle mich dann irgendwie viel lockerer, viel freier, viel mutiger und auch zeugniswilliger. Wenn ich manchmal auch in Bedrängnis komme und auch in Versuchung komme, was wahrscheinlich ihr alle auch habt, auch als Mann hat man da spezielle Versuchungen, muss ich sagen, immer dann, wenn ich in diesen Augenblicken die Sprache des Zungengebets benutzt habe, habe ich den Sieg gehabt. Habe ich darüber gesiegt? Und eines meiner letzten, das muss ich euch erzählen, Erfahrungen mit Sprachengebet war, ist gar nicht so lange her. Es war in der Arbeit, wir hatten einmal im Jahr haben wir einen Gesundheitstag in der Arbeit und da kamen mehrere von der AOK. Eine von den Damen hatte einen ganz speziellen Test vorbereitet. Das ist hochwissenschaftlich erwiesen anscheinend. Das lief dann in meinem Büro ab. Da wurde man an den Computer angeschlossen, übers Ohrläpple. Und da wurde die Stressbewältigungsstrategie gemessen. Das ging dann 5 Minuten lang. Und ich dachte so bei mir, boah, jetzt gehst du da rein und wie sieht es bei dir aus? Und dann kam mir plötzlich die Idee, du machst Folgendes. Du wirst dort sitzen, man muss dir eigentlich nichts anderes tun, als nur ruhig sitzen. Du wirst dort sitzen und betest in deinem Geist in Sprachen. Das habe ich mir vorgenommen. Dann ging ich da rein, setzte mich hin und fing an zu beten. Ich betete erstmal in meiner Sprache. Ich betete Dankgebete. Ich pries meinen Gott. Ich sagte alles, was mir einfiel, Gutes über ihn, was er für mich bedeutet. Ich hatte beinahe vergessen, ich wollte in Sprachen beten. Aber dann fiel mir das noch ein und ich machte weiter. Und ich betete und betete und mir schien das diese 5 Minuten, als sei es eine gewesen. So schnell war die Zeit vorbei. Dann stoppte sie und dann sagte sie, sagen Sie mal, was machen Sie, dass Sie so ein gutes Ergebnis haben? Bei mir war alles grün, ihr Lieben. Alles grün. Ich war selber überrascht. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn Sie mich so fragen, soll ich Ihnen sagen, haben Sie schon mal von Glossolalie gehört? Dann habe ich gesagt, hat sie gesagt, nee, aber das google ich gleich, wenn ich nach Hause komme und will sehen, was da drin steckt. Dann machen Sie das, sage ich. Ja, das ist meine neueste Erfahrung mit Sprachengebet. Ich muss sagen, sie dient mir sehr, sehr viel. Ich werde aufgebaut, ich werde geschützt in Versuchungen. Ich werde in der Stressbewältigungsstrategie sehr auf grünem Niveau behalten. Und ich denke mal, jeder von uns kann das brauchen, wenn Gott es dir schenkt.
Vielen Dank. Sehr gut.
Vielen Dank, lieber Alfred. Wow. Also ich nehme an, von euch hat keiner Stress und von daher hat auch keiner. Also ja, es ist eine super Gabe, wie alle Gaben, die Gott gibt, weil Gott gut ist. Gott hat Gutes für uns im Plan. Und falls Einzelne doch noch Bauchschmerzen haben sollten, man ist ja irgendwie in gewisser Weise geprägt, noch ein paar Gedanken, die ich euch noch gern reinwerfe. Macht euch bitte keine Sorgen, denn man erkennt es letztlich an der Frucht. Hoffentlich erinnert ihr euch noch an die Predigt von Nils Dollinger vor 2 Wochen. An Jesus nah sein heißt, wir bringen viel Frucht. Und ich kenne Leute ohne die Gabe der Zungenrede, die viel Frucht bringen. Und ich kenne Leute, die die Gabe der Zungenrede haben, die sind auch fruchtbar. Manche haben die Sorge, sie könnten die Gabe vielleicht da unkontrolliert rumplappern. Aber auch da, keine Sorge, du kannst es kontrollieren. 1. Korinther 14, 32. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Natürlich heißt es nicht, dass der Heilige Geist uns untertan wäre, sondern wir sind Gott untertan. Aber wir können die Gabe, der Gabe den Rahmen vorgeben. Wenn du die Gabe des Dienens hast, dann heißt das nicht, dass du losgehst und dienst, bis du verdurstest. Du kannst auch sagen, für heute ist jetzt mal Schluss. Genauso mit der Zungenrede. Wenn du merkst, jetzt ist es gerade nicht angemessen, kannst du aufhören. Und dann lass es auch. Und manche Kritiker bringen gegen die Zungenrede noch vor, dass es ähnliche Phänomene in heidnischen Religionen gibt. Ja, aber dann müssten wir ehrlicherweise auch mit dem Dienen aufhören, mit dem Geben, ja sogar mit dem Gebet. Das gibt's auch alles in anderen Religionen. Und Gott ist ein Geber guter Gaben. Und Gott ist stärker als alle anderen Mächte. Deswegen, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn angenommen haben und anbeten, wenn wir mit ihm verbunden sind und um die Gaben, die guten Gaben beten, die er gibt, dann wird er uns nur gute Gaben geben. Deswegen können wir ganz entspannt sein. Er ist der Herr. Er baut seine Gemeinde und er weiß, welche Gaben wer braucht. Zum Schluss möchte ich noch die Gabe der Zungenrede und Prophetie ein bisschen von ihrem Spektakulären entzaubern. Denn oft werden übertriebene Erwartungen an manche Gaben gestellt, so nach dem Motto, wenn wir nur alle in Zungen beten oder prophetisch reden, dann haben wir keine Probleme mehr, dann läuft alles super smooth. Gerade die Korintherbriefe, wo so viel von diesen Gaben steht, zeigen uns, weder die Zungenrede noch die Prophetie befreit mich davon, mein Leben mit der Sünde aufzuräumen, Zeit mit Gott zu verbringen, Gottes Wort zu studieren. Weder die eine noch die andere Gabe befreit mich davon, meine Beziehung in der Familie zu Kollegen, zu anderen Menschen zu kümmern, um Vergebung zu praktizieren und so weiter. Aber wir wünschen uns, dass durch die Gaben viele Menschen praktische Hilfe erleben, dass Kranke geheilt werden, deswegen beten wir für Kranke, dass Gottes Wort gepredigt wird, dass Gott bei uns Dinge offenbart, die wir sonst nicht wissen könnten, dass Gemeinde gestärkt wird, dass Einzelne Gott erleben, dass sie gestärkt werden im Gebet, auch im Sprachengebet und dass Ungläubige überführt werden und auch zu Gottes Kindern werden. Ja, wir können auch ohne diese Gaben leben, aber Gott schenkt sie uns zum Nutzen der Gemeinde. Und es sind Geschenke, die unsere Gemeinde reicher und stärker machen werden und Jesus sichtbarer und größer. Okay, was wollen wir also heute mitnehmen? Anwendung für uns. Erstens, bete. Bete um die Gaben. Gott schenkt gerne, er lässt sich gerne bitten. Bitte Gott, dass er dich begabt für die Aufgaben, die er dir gibt. Und wenn du merkst, dass du eine Blockade hast für die eine oder andere Gabe, dann sprich ganz offen mit Jesus darüber. Sag's ihm doch. Er kennt dich doch. Oder bete mit jemand anders zusammen. Sag es einem anderen Menschen hier, ich habe da ein Problem mit. Und heute bieten wir das auch wieder nach dem Gottesdienst an, dass du mit Leuten beten kannst. Oder auch im Hauskreis ist ein guter Rahmen dafür. Zweitens, wenn du Interesse an einer bestimmten Gabe hast, dann darfst du auch zum Beispiel die Gabe der Heilung, dann bete um Heilung. Es hat jemand gesagt, ich habe 99 Mal für Kranke gebetet und er ist nicht geheilt worden. Und beim 100. Mal habe ich die erste Heilung erlebt. Bleib dran. Sei mutig, setz deine Gaben ein. Es ist auch nicht schlimm, Fehler zu machen. Erwarte von Gott, dass er Großes tut. Und denke nicht gering von dem, was Gott dir gegeben hat. Die Gabe, die Gott dir gegeben hat, die ist wertvoll. Und drittens und letztens, wenn du dir das Sprachengebet wünschst, dann bete mit jemandem. Bete mit jemandem, der auch die Gabe hat. Und wenn du niemanden kennst, melde dich gern bei mir. Von einem wissen wir es zumindest. Und dann wird Jesus größer in der Gemeinde, wenn wir ihm, seinem Geist und seinen Gaben Raum geben. Und wir werden es sehen, dass noch viel mehr Gaben in unserer Gemeinde sichtbar und gelebt werden, dass Jesus größer wird. Amen. Jesus, vielen Dank, dass du uns deinen Geist dagelassen hast, gesandt hast, als du zum Himmel, zum Vater aufgefahren bist. Und ja, wir sind dankbar, dass du gute Gaben gibst und wir wollen dir vertrauen, uns öffnen für alles, was von dir kommt. Danke, dass du einen guten Plan hast und dass du uns auch als Gemeinde in der Unterschiedlichkeit wie ein Körper mit unterschiedlichen Körperteilen zusammenstellst, was sich gegenseitig ergänzt. Wir preisen dich dafür und ja, bitten dich gemeinsam, dass du dein Werk, deinen Plan mit uns durchziehst und dass du die Gaben in uns freisetzt, die du für uns vorgesehen hast. In Jesu Namen. Amen.